Ich überschreibe diesen Gottesdienst für dieses Thema mit dem Segen von Glaubensprüfungen. Habt ihr gehört? Der Segen von Glaubensprüfungen. Vielleicht denkst du jetzt, das mit den Glaubensprüfungen ist bei mir eben anders. Ich bete dafür, dass die Schwierigkeiten beseitigt werden. Für mich ist das doch nicht Segen. Für mich ist das unangenehm. Für mich ist das etwas Störendes, etwas Belastendes, etwas, das ich lieber nicht möchte. Und Geschwister, heute Morgen wollen wir miteinander die Bibel studieren, die uns hilft zu verstehen, dass es ein Segen ist. Ein Segen aber nur für die Menschen, die in dieser Haltung, in dieser inneren Haltung in Bezug auf Glaubensprüfungen leben, die wir heute ansehen wollen. Man kann auch erfahren, dass der Glaube zerstört wird dadurch, wenn man eine falsche Haltung hat. Glaubensprüfungen können den Glauben kaputt machen, wenn wir nicht im biblischen Sinne eine innere Herzenshaltung einnehmen. Nun, wir haben ja bei uns im CCB in Zürich eine große Bandbreite von Menschen. Und wenn ich so im Alltag des Gemeindelebens bin, dann merke ich, wie unterschiedlich die Menschen an ihre Schwierigkeiten und Glaubensprüfungen herangehen. Und wenn ich jetzt mit euch Jakobus 1 von Vers 2 bis 4 lese, dann seht ihr hier diesen Ausdruck, der von Jakobus uns so als Zuruf zugesprochen wird, wie wir an Glaubensprüfungen, an schwierige Situationen herangehen sollen. Liebe Brüder, wenn ihr in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur Reife gelangen und vollkommen sein. Und nichts wird euch fehlen. Das ist die Übersetzung Neues Leben. Wer von euch wünscht sich, dass ihm nichts mehr fehlt? Halleluja. Dann habe ich ein offenes Herz bei euch gefunden. Wisst ihr, unser Problem ist, dass wir all diese Segnungen, die aus Glaubensprüfungen eigentlich entstehen, haben möchten. Stimmt's? Aber wir möchten all das, was zwischendurch ist, überspringen. Und das geht nicht. Der Weg dorthin ist nötig, damit wir zu dieser Reife gelangen, die hier steht. Dass wir zur Stabilität gelangen, die hier steht. Eigentlich können wir sagen, das gibt einen starken Charakter. Aber nun, wir wollen alle dahin, habe ich gesehen. Wir wollen diesen Weg mal miteinander ansehen. Und der beginnt mit einem Satz, der absolut nicht in unser Denkkonzept hineinpasst. Seien wir mal ganz ehrlich, keiner von uns liebt es, wenn es schwierig wird. Keiner. Ich auch nicht. Es liegt nicht in unserer menschlichen Natur, dass wir die Prüfungen, die Schwierigkeiten, die Bedrängnisse gerne hätten. Es muss auch nicht so sein, dass wir die gerne hätten, sonst wären wir irgendwo gestört. Wenn der Mensch nun konfrontiert wird mit diesen Dingen, und ich möchte euch heute Morgen am Beispiel vom Leben von Paulus zeigen, der Mann, der hatte ein Problem- und notbeladenes Leben wie kaum eine Person in der Bibel. Sein Leben war dermaßen voll von Nöten, von Schwierigkeiten. Sein Alltag war dermaßen voll von allem Möglichen an Bedrängnissen, von Ängsten. Wenn man das so liest, muss man sagen, meine Güte, Paulus, was ist nur mit dir los? Ich komme nachher noch auf die Fragen, die wir uns dann stellen, wenn wir in Glaubensprüfungen sind. Ja, lesen wir mal sein Leben ein bisschen. 2. Korinther 11 und Vers 23 weg. Notvoll von A bis Z. Sie sagen, sie dienen Christus. Ich weiß, dass ich wie ein Verrückter klinge, aber ich habe ihm weit mehr gedient. Ich habe härter gearbeitet, wurde öfter ins Gefängnis geworfen, unzählige Male ausgepeitscht und war immer wieder in Lebensgefahr. 5-mal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht. 3-mal wurde ich ausgepeitscht. 1-mal wurde ich gesteinigt. Ich habe 3 Schiffbrüche überlebt. 1-mal verbrachte ich eine Nacht und einen Tag auf dem Meer treibend. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war unzählige Male in großer Gefahr. Ob durch Flüsse oder durch Räuber, ob durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden, ob in Städten, in der Einöde, ob auf stürmischer See und durch Leute, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, es aber nicht waren. Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Oft litt ich Hunger und Durst und habe gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Und als wäre das alles noch nicht genug, lebe ich dazu noch täglich in Sorge um das Wohl der Gemeinden. Ja, sagt mir mal, was war mit dem Mann los? Waren das Strafen, weil er früher die Gemeinde verfolgt hat? Dass Gott ihn jetzt so ein bisschen in die Zange genommen hat? Hat Paulus zu wenig gebetet? Zu wenig seine Schwierigkeiten weggebetet? Tun wir doch, oder? Oh Herr, nimm mir das weg. Nimm mir jenes weg. Mach, dass das nicht mehr kommt und die Schwierigkeit beseitigt wird. Ich kenne mich. Geschwister, wenn der Mann das alles sagt, was war los? Wusste der nicht, wie er gegen den Teufel kämpfen muss? Oder was waren denn die Gründe für diese Not und diese Probleme? Voll, wirklich voll. Wir würden heute sagen, 3-mal Totalschaden mit dem Auto, 1-mal am Sentis abgestürzt, und auf den Schafen da unten, die gerade weideten, gelandet. Wisst ihr, die Fülle von dem, was er erlebt hat, der Widerstand. Ich glaube, ich hätte gesagt, ich kündige. Ich habe genug, das reicht mir. Schaut, das ist jetzt die menschliche Sicht der Dinge. Das ist die menschliche Dimension der Dinge. Denn Paulus hat mit seiner Not, die er erlebt hat, den Weg zu Gott beschritten. Der hat auch gebetet, Herr. Ich lese euch das in 2. Korinther 12, ab Vers 7b. Doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, Ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagt er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich, ich füge hinzu, eigentlich stark. Schaut, Paulus wusste, woher die Probleme kommen. Er wusste, dass es eine Realität ist, die wir nicht aus unserem Leben hinaus spedieren können. Auch nicht in Uster. Geschwister, es ist die Realität, dass wir in dieser Welt drin, in der Welt sind, die noch von wem regiert wird? Ja, vom Teufel. Der weiß, dass er noch eine begrenzte Zeit hat und alles tut, die, die Jesus nachfolgen, mit möglichst viel Schwierigkeiten und Bedrängnissen zu konfrontieren. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum lässt Gott denn das zu? Warum? Nun, wir haben es im ersten Text schon gelesen. Gott weiß, dass nur damit etwas erreicht werden kann, was auf keinem anderen Weg erreicht werden kann. Nämlich, dass Gott unseren Glauben stark macht, damit wir das Ziel erreichen werden. Nun, ich weiß, wir lieben das nicht. Keiner von uns liebt es. Paulus auch nicht. Wenn er hier von diesem Pfahl im Fleisch spricht, die Theologen streiten sich ja darüber, was das war. Man muss eigentlich nur den Zusammenhang dieser ganzen Korintherstelle lesen, dann wird es eindeutig. Es war diese unglaubliche Bedrängnis, die für Paulus so außerordentlich heftig war. Und ich denke, kaum jemand von uns hat nur annähernd so viel erlebt, wie er erlebt hat. Nur annähernd. Und nun, Geschwister, kommt ein Wort von Jesus, das uns hilft zu verstehen, warum Gott das nicht wegnimmt. In Johannes 17, 15 sagt Jesus in seinem Gebet zu seinem Vater, ich bitte nicht, dass du, Vater, sie, und damit meint er die Gemeinde, aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Was hat Gott also vor sich vorgenommen? Jesus sagt hier etwas so Wichtiges. Er sagt, ich sage es jetzt mit meinen Worten, wenn sie an mich glauben werden, hole ich sie nicht bei der Bekehrung gleich schon weg in den Himmel, sondern ich lasse sie auf der Erde. Aber ich tue etwas. Ich gebe ihnen die Fähigkeit, die Kraft, darauf kommen wir noch, dass sie in dieser Welt trotz allen Bedrängnissen und Schwierigkeiten und Anfechtungen bestehen können. Bestehen können. Weil, und jetzt kommt etwas ganz Wesentliches, der Teufel kein Anrecht mehr hat an ihnen. Trotz all diesen Schwierigkeiten. Schaut, Jesus hatte sie auch. Jesus wurde konstant abgelehnt. Wer von euch liebt Ablehnung? Ich auch nicht. Paulus erlebte konstant Ablehnung. Das hatte nichts damit zu tun, dass der Teufel Anrecht hätte am Leben. sondern es hat damit zu tun, dass es in dieser Welt noch das Reich der Finsternis ist, das regiert. Und wir nicht uns einer Illusion hingeben dürfen und denken könnten, wenn ich Christ bin, müsste doch so vieles nicht mehr geschehen an Nöten. Ja, Halleluja, wir sind doch dankbar für jede Lösung. Wir haben in den Zeugnissen vieles gehört. Aber habt ihr gut hingehört? Wir haben in den Zeugnissen auch gehört, Gott trägt mich da durch. Er trägt mich durch. Wir beten immer, wenn jemand krank ist. Wir beten auch dann weiter, wenn einer stirbt. Versteht ihr? Weil unser Leben hier, auch unsere Gesundheit, nur zeitlich ist, nicht ewig. Die Ewigkeit wird einmal ohne Tränen sein, ohne Leid sein und ohne all das sein. Unser Leben hier auf der Erde wird nicht ohne das sein. Nicht. Einfach nicht. Und ich bin so froh, Geschwister, dass Gott immer weiß, wie weit er die Dinge zulassen kann, denn darüber wacht Gott. Gott weiß deine Grenzen, wie viel du erträgst. Vor ein paar Tagen ist unser jüngster Sohn 30 geworden, ist eben nicht mehr wie früher. Opa sind wir auch schon, Oma, bald sechsfach. Und ihr Lieben, ich habe mich am Tag, als er 30 wurde, daran erinnert, wie Gott mein Schreien hörte. Susi, meine Frau, war damals schwer leidend an Blutarmut. Und als die Geburt von David durch war, er war da, hat die Gerinnung nicht funktioniert, weil das Blut viel zu wenig rote Blutkörperchen hatte. Und ich ging dann raus, ich hielt es nicht mehr raus, der Arzt kämpfte mit allem. Und ich betete draußen und dann kommt er raus und sagt, Herr Wodli, ich verliere Sie. Und ihr wisst, was das heißt. Und dann habe ich gesagt, Herr, jetzt bin ich mit 27 Jahren hier in St. Gallen, habe 4 Gemeinden, die ich leite, habe 2 Kinder und jetzt kannst du mir nicht meine Frau wegnehmen. Ich habe in jenem Spital mit Gott gerungen, habe gesagt, Herr, es ist schwierig genug, in diesem jungen Alter 4 Gemeinden zu leiten. Aber ich brauche meine Frau. Und Gott wusste, dass das so war. Darum sitzt sie heute noch da. Der Arzt kam raus, nach einigen Minuten sagte, ich habe sie wieder. Ich habe sie wieder. Da habe ich gesagt, Herr, du kennst meine Grenzen. Du kennst sie. Ich habe ihm ab und zu mal gesagt, Herr, das ist nun zu viel. Mir reicht das Maß. Und er sagte mir dann, Peter, schau mal, ich weiß, wie viel es möglich ist, wie viel möglich ist. Und ich habe dann die Geschichten von Hiob gelesen, wo ich sah, Gott hat die Grenzen gesetzt, auch bei Hiob. Geschwister, es ist eine ganz große Gefahr, dass wir dann anfangen, falsch zu reagieren. Wir klagen in unseren Nöten und Schwierigkeiten meistens dann Gott an und sagen, Herr, warum das? Warum das? Als Paulus mit Gott redete und sagte, nimm mir das weg, und er hat es ihm 3-mal gesagt, um Befreiung von dieser Trübsal zu erleben, dann hat Gott ihm eine Antwort gegeben, warum er es ihm nicht wegnimmt, nämlich, damit ich mich nicht überhebe. Und ich sage euch jetzt, warum diese Gefahr bei Paulus da war, sich zu überheben. Paulus hatte nämlich Folgendes erlebt. Er hatte eine Situation erlebt, wo er hineinschauen durfte in die unsichtbare Himmelswelt hinein. Ihr könnt den Korintherbrief lesen, da beschreibt er das. Paulus hatte einen Blick tun dürfen an den Ort, wo sonst kein Mensch hinschauen kann. Und dieser Einblick in jene Sphären, wo wir einmal hingehen werden, war dermaßen großartig und stark, dass wenn er von diesem Eindruck her dann gepredigt hätte, die Leute immer da gedacht hätten, der hebt ab, der steht nicht mehr mit den Füßen auf dem Boden. Den verstehen wir nicht. Da können wir gar nicht mitgehen. Und Gott musste das geschehen lassen und Paulus verstand das. Dass er auf dem Boden blieb, weil seine Realität des Alltags ihn ganz schön auf dem Boden hielt. Manchmal fast unter den Boden brachte. Und versteht ihr? Und jetzt sehen wir hier etwas. Und das ist für uns der Kern. Weil Paulus sah im Geist, worum es ging oder gehen wird, konnte er diese Dinge anders werten. Die hatten nicht mehr so viel Gewicht wie für einen Menschen, der für die schöne Pensionierung lebt und für ein nettes Leben. Versteht ihr? Er wusste, das ist doch alles so kurzzeitlich vergänglich. Worauf wir zugehen, ist dermaßen großartig und herrlich, dass dieses Gewicht von dem, was kommt, so viel größer ist gegenüber dem, was wir hier haben. Und diese Verschiebung geschah in seinem Herzen. Die Gewichtsverschiebung, eine Werteverschiebung. Und Geschwister, das brauchen wir. Wir brauchen eine Werteverschiebung in unserem Herzen, dass nicht diese sichtbare Dimension das ist, woran wir uns orientieren. Menschen ohne Jesus steigen dann aus in Alkohol, in Drogen und in alles Mögliche an Süchten, in ihren Schwierigkeiten. Ich muss euch ehrlich sagen, ich wüsste nicht, wie das Leben gesund zu bewältigen wäre, ohne Jesus im Leben zu haben. Denn jeder kommt in Situationen, wo er merkt, jetzt stehe ich an meinen Grenzen. Jeder. Früher oder später. Und wenn wir ohne Jesus leben, dann gibt es nur eines, sich einzudecken mit irgendwelchen Stimulanzen, oder auszusteigen. Wie viele Menschen rennen in den Eheschwierigkeiten von der Ehe davon? Davon zu laufen? Es ist eben auch da nicht wie früher. Geschwister, ich bin so glücklich zu wissen, dass wir auch nicht in einer Schicksalsergebenheit als Christen stehen müssen. Was uns manchmal von der Welt so vorgeworfen wird. So das Fatalistische. Ja, das Schicksal meint es halt nicht gut. Ich muss mich dem ergeben. Das ist auch eine Art von Aussteigen. Wir haben eine neue Schau bekommen als Christen. Eine Schau für Werte, die die Welt ohne Jesus nicht kennt. Wir haben eine Schau für Dinge, die geschehen in unserem Leben, die etwas bewirken. Und schauen wir uns das mal an. Wenn man die beiden Texte zusammennimmt, Jakobus und den aus dem Korintherbrief, dann sieht man, wie aus Prüfungen heraus entstehen, stellt euch das so wie Kettenglieder vor, aus Prüfungen heraus entsteht Ausdauer. Das ist die nächste Kette. Ausdauer. Ausdauer geht nicht gratis. Ausdauer ist das, was, wenn wir in den Prüfungen mit dem Ziel auf diese Herrlichkeit zugehen, dann wächst die Ausdauer. Die Bibel sagt, das nächste Kettenglied ist die Geduld. Oh Herr, gib mir Geduld, aber ziemlich schnell. Kennt ihr das? Geduld. Wünschen wir uns, oder? Geduld. Das ist ein Prozess, der aus den Schwierigkeiten heraus entsteht. Das nächste Kettenglied ist Bewährung. Wow, Bewährung. Bewährte Menschen. Das sind Menschen, die man braucht, überall. Bewährung. Und nach der Bewährung gibt es daraus, weil das tief greift, einen veränderten Charakter. Einen stabilen Charakter. Ich fasse jetzt einfach diese Worte zusammen, die im Text drin waren. und nach dem Charakter kommt die, ich muss immer näher zum Kreuz, ihr spannt, was kommt, kommt die Hoffnung. Und die Hoffnung, die hat vorn einen Anker und dieser Anker ist in der Gnade vom Kreuz verankert. Deine Seele muss hier ihren Anker haben. So wie eine Kette, die mit dem Anker am Kreuz hängt, weil hier die Gnade Gottes ist. Was hat Paulus gesagt? Gott gibt mir Gnade genug. Gnade genug. Gnade, für viele ist das ein schwieriges Wort geworden, Gnade. Gnade heißt die konstante Zuwendung Gottes seiner Kraft und Hilfe, die vom Morgen bis zum Abend wie eine offene Wasserleitung fließt, 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 fließt. Du kannst am Morgen aufstehen und sagen, Halleluja, deine Gnade ist da, deine Kraft ist da, deine Gegenwart ist da. Ihr Leben, vom Himmel her geschieht ständig etwas zu uns hin, ständig. Das ist wie der Reinfall, der nie aufhört. An dieser Gnade Gottes zu hängen, mit all diesen Kettengliedern von Prüfung, Ausdauer, Geduld, Bewährung, Charakter, Hoffnung, das macht uns abhängig von seiner Kraft. Und jetzt kommt 2. Korinther 12, 9. Schauen wir uns diesen Text noch einmal an von Paulus. Jedes Mal sagte er, also Gott zu Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Was heißt das? Schaut mal, wer vor Gott dasteht und sagt, ich kann's, ich schaff's, der braucht keine Kraft. Wir leben in einer Welt, wo man sich ja nicht von seiner Schwäche zeigen darf. Das ist nicht opportun. Unsere Welt will die Stärke sehen. Und Gott braucht einen Landeplatz, um seine Kraft landen zu können. Und diese Piste heißt deine Schwachheit. Und wenn die zu klein ist, wir wohnen ganz nahe an der Piste. Da kommt der große A380 daher und segelt so rein. Ihr Lieben, diese großen Dinger brauchen Platz. Die hätten da nicht Platz zum Landen. Die brauchen Platz. Und Gott braucht Platz zum Landen mit seiner Kraft. Und diese Piste heißt deine Schwäche. Ich bin nichts ohne Jesus. Ich kann nichts ohne Jesus. Und ich brauche ihn für alles, was in meinem Leben geschieht. Damit werten wir nicht ab, was Gott hineingelegt hat in unser Leben. Wir werten das nicht ab. Sondern wir sagen Gott, Herr, mit all dem, was ich von dir bekommen habe, das geht nur, wenn ich aus deiner Kraft heraus es brauchen kann. Wenn es aus deiner Kraft heraus Leben bekommt. All deine Fähigkeiten, die kannst du auch für dich brauchen. Mit denen kannst du Karriere machen. Die kannst du brauchen, um viel Geld zu verdienen. Das kannst du alles. Und dann passiert unterwegs auf dem Arbeitsweg, dass einer in dein Auto fährt und du bist querschnittgelähmt. Und dann merkst du plötzlich, es war alles nur ein Geschenk. Geschwister, wir sind so abhängig von Gott. Als ihr hierher gekommen seid, wir alle, hat Gott seine Hand über uns gehalten, dass wir das Ziel erreicht haben. Diese Welt ist voll Bedrohung. Und wie gesagt, Gott nimmt uns da nicht heraus. Er lässt uns drin. Aber er hat Gnade genug. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich dann in dieser Schwäche. Und dann sagt Paulus, und das liebe ich so an ihm, das zeigt, wie reif er war, als er das schrieb. Nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche. Weil damit kann Gott in meinem Leben Großes tun. Ich weiß, dass es für Christus geschieht, seine Verfolgung. Ich bin mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen, Beschimpfungen versöhnt. Und ich frage dich heute Morgen, bist du das auch? Bist du das auch? Wenn du versöhnt bist mit deinen Entbehrungen, Schwächen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen, dann bist du ein glücklicher Mensch, der abhängig ist von der Kraft Gottes. Geschwister, ich wünsche uns, dass wir das täglich besser lernen können. Weil das Ziel, das dabei herauskommt, das Ziel ist so etwas Großartiges. Denn die Gnade, die der Anker unserer Seele ist, und ich teile noch diese drei Verse mit euch, Römer 8, 18, wo Paulus dann sagt, ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Da spüren wir jetzt, wie er aus dieser Schau heraus spricht, aus der Schau, aus der Sicht von dieser Herrlichkeit, die er eben sehen durfte. Und wo er hingehen durfte einen Moment und wo er dann sagen kann, das ist nichts im Vergleich zu dem, was kommen wird. Nun in jungen Jahren, und ich schaue jetzt hier an die jüngere Ecke, wo man so das Leben vor sich hat und träumt, ich sage euch, träumt. Träumt. Aber träumt nie ohne Jesus. Ich habe mich mit 11 Jahren bekehrt. Ich war 17, als Gott in mich die Berufung hineingelegt hat. Und ich habe seither nur ein Ziel gehabt. Herr, ich will, dass dein Reich kommt. Unser Leben war deswegen nicht weniger spannend, im Gegenteil. Ich wäre vielleicht heute noch Lehrer in Frick und hätte meine Villa da am Fricker Berg oben. Wie traurig, immer noch das Einmaleins weitergeben zu müssen. Hey, jetzt geht's um die Ewigkeit. Versteht ihr? Es ist eine andere Zielsetzung, wenn wir dieses herrliche, große Ziel vor Augen haben dürfen. Nicht jeder muss Pastor werden, versteht mich nicht falsch. Aber wenn wir unser Leben so gestalten, dass das die Zielsetzung ist, weil wir merken, die Werte dieses Lebens, die vergehen alle. Irgendeinmal braucht man das Einmaleins nicht mehr. Aber die Ewigkeit wird gebaut durch die Werte, die wir mitnehmen. Und ich sage das nicht, weil das eine Alterserscheinung ist, sondern weil das eine Schau meines Lebens schon damals war. Der nächste Text, ich glaube, der ist nicht auf der Folie, Hiob. Nun weiß ich, dass du alles kannst, sagte Hiob. Nun weiß ich, dass du alles kannst. Geschwister, da wo wir zweifeln in den Schwierigkeiten an Gottes Macht, da müssen wir innerlich den Schalter drehen und sagen, ich höre nicht auf, dir zu vertrauen. Zu Hause, als ich Kind war, hing ein Bibeltext in der Wohnung. Meine Eltern hatten den in den Gang, da wo man reinkam, hingehängt. Dennoch bleibe ich stets an dir. Ihr kennt den Text. Und als sie dann mal nach Hause kamen, weil sie unterwegs Totalschaden hatten mit dem Auto, stand Papa als erstes vor diesem Text und sagt, das bleibt wahr. Dennoch bleibe ich stets an dir. Und das spürte ich als Kind, was das bedeutet, festzuhalten, auch wenn im Moment alles ziemlich schief aussieht. Und der letzte Text in 2. Korinther 4,18. Und das möchte ich euch als Therapie für die nächsten Tage mitgeben, das zu üben. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, die wird ewig dauern. Halleluja! Schaut mal, da steht menschlich, sprachlich ein Widerspruch drin. Nämlich, wir sehen jetzt das, was vor Augen ist. Aber wir blicken auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Ja, kann man auf etwas sehen, was man nicht sehen kann? Geschwister, ihr kennt das. Die Bibel spricht von zweierlei Augen, die wir haben. Die hier und die des Herzens. Und hier geht es einmal um die da oben, mit dem, was wir jetzt sehen. Das ist nicht alles, sondern wir lassen uns von dem nicht bedrängen mehr, sondern wir setzen unseren Blick auf das, was wir eigentlich noch nicht mit den Augen da sehen können, sondern mit dem Herzen, mit dem Glauben, mit der Hoffnung, die angehängt ist am Kreuz. Und lasst uns heute Morgen doch ganz neu sagen, Herr, ich entscheide mich, meinen Blick darauf zu richten. Wir haben das in der Einleitung wunderschön schon ein paar Mal gehört. Die ganze Predigt war in der Einleitung schon vorhanden. Wir setzen unseren Blick auf das, was kommt und sagen, Herr, ich höre auf, mit dir zu kehren, ich höre auf, mit dir zu rechten, sondern ich setze meinen Blick auf dich und ich weiß, du meinst es immer nur gut mit mir. Weil, und erst dann können wir das so werten, ich weiß, dass deine Liebe zu mir durch nichts, aber auch durch gar nichts abgebrochen werden kann. Niemand kann deine Liebe zu mir bremsen, auch wenn Menschen gegen mich sind, auch wenn Schwierigkeiten kommen. Aber die Liebe Gottes zu dir, die ist unzerbrüchlich. Glaubst du das heute Morgen? Lass uns beten. Herr Jesus, dein Wort ist die Kraft für unser Leben. Dein Wort ist das, was uns trägt jeden Tag. Herr, ich möchte dich bitten für meine Brüder und Schwestern heute hier, denen du das Wort ins Herz hineingerufen hast. Lass du uns jetzt unseren Blick auf das richten, Herr, von dem uns Paulus sagt, worauf wir unsere Augen innerlich richten sollen. Denn es sind die Dinge, Herr, die wir einmal ewig, für eine Ewigkeit lang bei dir erfahren dürfen, wo keine Träne, wo kein Leid, wo keine Not, wo nichts mehr von dem sein wird. O Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns eine neue Lebensqualität gegeben hast. Ich möchte dir danken, Herr, dass diese Dimension, die durch deinen Geist in uns hineingeboren worden ist, angebunden sein bei deinem Kreuz, an deiner Gnade, wo wir nie Angst haben müssen, von dir abgelehnt zu werden. Herr, lass uns ganz fest an dieser Kette, an deinem Kreuz mit dem Anker unserer Seele angehängt sein. Du dienst heute Morgen jedem von uns durch dein Wort und schreibst es hinein mit deinem Geist tief in unsere Herzen hinein. Herr, ich preise dich von ganzem Herzen dafür. Amen. Amen. Amen.